Hallo Iris, schön, dass du im Podcast zu Gast bist bei den Canis Podcast Shorts und wir sprechen heute über Gefahren von Jagdverhalten.
Ja, hallo Jona, ich freue mich auch wieder dabei zu sein und ja, das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Thema. Über Beutefangverhalten bzw. Jagdverhalten haben wir in der letzten Folge schon gesprochen und nun soll es nochmal so ein bisschen darum gehen, was wir bei unseren Haushunden haben, was bei Wildkaninen nicht unbedingt der Fall ist. Das eine ist, dass wir bei unseren Haushunden zumindest bei einigen etwas beobachten können, was es beim Wolf so nicht gibt. Das nennt sich Vermischung der Antriebe. Und da haben wir etwas bei, das ist zum Beispiel beim Terrier mit reingezüchtet, der zeigt sich wütend an der Beute. Da hatte ich ja beim Jagdverhalten erklärt, dass das eher emotionslos ist. Und diese Wut, die stammt aus einem anderen Funktionskreis, die stammt nicht aus dem Stoffwechselverhalten, sondern aus dem Sozialverhalten. Das heißt, wir haben da eine Vermischung von etwas, was beim Wolf super klar getrennt ist. Bei unseren Terriern haben wir es aber vermischt, und zwar das Sozialverhalten, also das Aggressionsverhalten mit dem Beutefangverhalten oder Jagdverhalten. Und das birgt natürlich Gefahren in sich, weil es dann nicht mehr klar getrennt ist. Ich hatte ja schon auch in einer anderen Folge davor gesagt, beim Aggressionsverhalten geht es nicht darum, in erster Linie das Gegenüber zu schädigen, sondern Aggressionsverhalten ist da, Konflikte zu lösen, ohne das Gegenüber maßgeblich zu schädigen, wenn es irgendwie geht. Das Beutefangverhalten hingegen ist dazu da, das Gegenüber zu töten. Es soll ja gefressen werden. Und wenn das dann vermischt wird, dann hat es natürlich auch eine Gefahr in sich. Bei Wölfen gibt es das nicht. Also kein Wolf zeigt sich wütend gegenüber der Beute. Das macht ja evolutionsbiologisch auch überhaupt keinen Sinn, dass Energie da reingesteckt wird. Und wir haben das aber bei Terriern, bei Dackeln auch so ein bisschen in die Rasse hineingezüchtet, weil sie sich ja mit Tieren anlegen sollen auf der Jagd, die sehr viel größer und wehrhafter sind als sie selbst. Das heißt, da brauchen die die Wut, damit sie das überhaupt angehen. Und gefährlich kann es dann sein, wenn es beim Terrier, also oder auch bei anderen Hunden, wenn es dann gegenüber Menschen gerichtet ist oder auch anderen Hunden gegenüber, weil dann haben wir nicht mehr nur das reine Aggressionsverhalten, sondern auch noch gemischt mit Beutefangverhalten, wo es dann um die Tötung wieder geht. Ja, und wir haben das. Bei einigen Hunden hat man früher, das macht man heute, soweit ich weiß, nicht mehr, da bin ich aber keine Spezialistin in der Schutzhundeausbildung, dass man da auch gezielt drauf trainiert hat. Aber wie gesagt, da bin ich raus, da kenne ich mich nicht ganz so aus. Das sind Ausbildungsmethoden von früher, dass sowohl über den Beuteantrieb, also über die Beutemotivation gearbeitet worden ist, als auch nachher über das Aggressionsverhalten. Aber soweit, wie gesagt, soweit ich weiß, ist das heute nicht mehr der Fall.
Genau, und Antrieb und Motivation nicht im Sinne von, also Antrieb nicht wie Trieb, sondern die Motivation. Nein. Nur das Wort Antrieb, also das ist immer so ein bisschen die Verwirrung, dass das Wort Trieb ja drinsteckt, aber wir meinen nicht dieses Triebigkeit, Trieb und so weiter, sondern Motivation.
Genau, Trieb wäre etwas sehr stark genetisch determiniertes und Antrieb, und Trieb wäre auch, es kann nicht anders. Und bei Antrieb haben wir das als Motivation quasi, es ist vorweggeschaltet vor der Motivation. Hat auch eine genetische Komponente natürlich, aber man kann es noch beeinflussen. Also diese Triebe von früher, das ist heutzutage eine Fehlvorstellung. Das gibt es so nicht. Also er würde von Antrieben oder Motivation sprechen. Gut, fördern kann man das Ganze leider halt auch mit, also dazu brauchen die Hunde halt eine gewisse Genetik, nicht jeder Hund wird sich darauf einlassen, aber gerade so durch unreflektiertes Ballspielen kann das auch gefördert werden.
An dieser Stelle kurze Content-Warnung, es geht gleich um Gewalt auch gegen Kinder beziehungsweise das Thema Kindstötung. Wenn ihr das gerade nicht hören könnt, dann hört die Folge bitte entweder nicht ab jetzt weiter oder mit jemandem zusammen.
Also es gibt eine Untersuchung, die hat Dorit Feddersen-Petersen gemeinsam mit anderen Forschern, Wissenschaftlern aus der medizinischen Pathologie, von den Juristen, also ich weiß gar nicht, wie viele Autoren dabei waren. Es waren relativ viele gemeinsam gemacht. Und dann ging es darum zu gucken, wenn Kinder durch Hundebisse getötet worden sind, was dahinter steht, ob es ein Aggressionsverhalten ist. Da war man sich zumindest am Anfang ganz sicher. Die Untersuchungen haben aber gezeigt, dass es letztendlich eher Beutefangverhalten ist. Und da wurde halt auch diese Vermischung der Antriebe, die ich gerade angesprochen habe, diskutiert. Und da ist man sich nicht ganz sicher, ob es auch diese Vermischung mit ist, aber die Indizien gehen eher in Richtung Beutefangverhalten. Und auch das wieder ungünstig aufgebaut, wahrscheinlich durch unreflektiertes Ballspielen. Aber auch hier, es kommen ganz viele Faktoren da noch mit rein. Also das darf man jetzt nicht so sagen, wenn du mit deinem Hund unreflektiert Ball spielst, tötet er morgen ein Kind. Also so bitte das nicht verstehen. Aber mir ist immer wichtig, dass man da einfach reflektiert mit umgeht und das nicht auf die leichte Schulter geht, nimmt. Sowas kann halt auch passieren. Das will kein Mensch und das darf auch nicht passieren, aber leider gibt es diese Vorfälle.
Interessant wäre da ja auch, wenn man es jetzt gar nicht so extrem hat, inwieweit generell Verletzungen an Menschen eher durch Beutefangverhalten oder Aggressionsverhalten entstehen.
Ja, da habe ich jetzt leider keine Zahlen. Also was ich weiß, ist, dass Aggressionsverhalten hauptsächlich gegen oder eher gegen Menschen in der Familie gerichtet werden. Und beim Beutefangverhalten, da muss halt das Beutefangverhalten auch durch irgendeinen auslösenden Reiz ausgelöst werden.
Ja, das ist ja logisch, dass es da nicht persönlich sozusagen kein persönliches Thema ist und deswegen nicht speziell gegen die Familie gehen würde. Ja.
Na, also das kann sein, dass es gegen Radfahrer dann quasi gerichtet wird. Der wird dann vom Fahrrad gerissen, was natürlich auch äußerst unschön ist. Es kann sein, dass ein Hund gegen Autos geht, hinterher rennt, in Autoreifen reinbeißt. Auch damit haben wir eine erhöhte Verletzungs- und Unfallgefahr. Das kann ein Weglauf, also ein Jogger sein, ein weglaufendes Kind sein, ein Ball, dem einfach hinterhergelaufen wird, der auf die Straße.
Kleiner Hund. Und
ja, das leider auch. Also das ist, hört man leider immer wieder, dass kleine Hunde von größeren tatsächlich als Beute behandelt und auch getötet werden. Also das ist gar nicht so selten. Inwieweit man das tatsächlich über dieses unreflektierte Ballspielen aufgebaut hat, ist nicht immer nachzuvollziehen. Das kann also auch rein durch andere Faktoren mitbestimmt worden sein.
Genau, und nochmal da, es sind nicht nur Bälle, es sind natürlich auch Frisbees und Kuscheltiere, die geschmissen werden. Also es geht jetzt nicht um den Ball an sich, sondern um das Hetzen.
Ne? Es geht darum, dass ein Bewegungsreiz da ist und der Hund darf da frei hinterher. Und wenn ich das von klein auf an trainiere, wird der Hund immer schneller in diesem Bereich. Also er kann immer schneller auf so einen Bewegungsreiz reagieren, das, wie du sagst, egal ob Ball, Frisbee, Stock. Und das körpereigene Belohnungssystem belohnt das jedes Mal. Die Ausschüttung wird jedes Mal höher, beziehungsweise der Hund will das wieder haben. Und wenn man Pech hat, das ist halt auch bei einigen Hunden, generalisieren die und gehen nicht nur auf den Frisbee, mit dem sie vorher trainiert haben, in Anführungszeichen, sondern versuchen, diese Dopaminausschüttung wieder zu kriegen und nehmen dann jeden anderen Bewegungsreiz. Und dann sind halt auch Jogger, Fahrradfahrer und so weiter gefährdet.
Und es ist irgendwie komischerweise so ein Bereich, wo so schnell generalisiert wird, gefühlt. Also ich finde, in manchen anderen Situationen wird das nicht so schnell, aber wahrscheinlich, weil die Motivationslage, dieses es bewegt sich und dieses schnell bewegen, das kann so schnell streuen in andere Richtungen. Das finde ich bei anderen Verhaltensweisen gar nicht so krass irgendwie, weil es wird ja dann gerne gesagt, ja, aber der macht das ja nur bei dem Ball, nur bei dem Frisbee oder so. Also es gibt tatsächlich auch Hunde, wo ich vorsichtig damit wäre, schon immer Kekse schnell zu werfen.
Mhm. Ja, und ich finde, also es gibt auch Hunde, die haben da null Interesse dran. Das muss man auch immer wieder sagen. Die sagen, dann hol doch selbst deinen Ball. Also die haben da, also die würden auch nicht generalisieren, weil die da überhaupt keine Lust drauf haben. Aber wenn eine bestimmte Genetik dahinter ist, möglicherweise noch ungünstig aufgebaut von klein auf an, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass generalisiert wird und dass wir dann auch ein Verhalten haben, was wir nicht haben möchten. Und dann richtet sich das Jagdverhalten oder Beutefangverhalten auch gegen eine Beute, die eigentlich gar keine Beute ist. Da haben wir dann ein sogenanntes verschobenes Beutespektrum.
Wie ist es denn zu erklären, dass, also jetzt aus der Praxis, die Beobachtung, dass wenn ein Hund gerade gejagt hat, zum Beispiel am Vortag, und der wirklich richtig in diesem Jagdrausch war, der ist durch den Wald gehetzt. Oder auch mit dem wurde richtig doll Ball gespielt. Na, erstmal so rum, der hat gejagt und dann am nächsten Tag pöbelt der wieder mehr an der Leine, obwohl das Thema eigentlich schon so ein bisschen erledigt war. Oder auch, dass Hunde, mit denen nicht mehr Ball gespielt wird im Training, also ne, irgendwie die kommen zum Erstgespräch und dann stellt sich raus, die spielen jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde mit dem Ball und dann sage ich, lass das mal bitte sein. Und der hört dann auf, an der Leine zu pöbeln oder ist insgesamt viel ruhiger. Wie hängt das denn miteinander zusammen?
Also wenn man viel mit dem Hund Ball spielt, sind die ja immer in so einem erhöhten Erregungslevel. Und dann sind sie auch schneller dabei, meinetwegen anderen Hund anzupöbeln. Das kann einerseits sein, dass vielleicht, dass sie wissen, der Mensch hat den Ball in der Tasche, dass der Ball auch verteidigt wird. Es kann aber auch sein, dass sie aufgrund dessen, dass sie immer so hochtourig fahren, dass sie immer in diesem erhöhten Erregungslevel sind, dass sie nicht mehr genügend Ruhephasen haben. Die kommen dann gar nicht mehr zur Ruhe. Und das wissen wir von uns auch. Wenn wir Schlafdefizit haben, dann fahren wir auch eher aus der Haut. Also das hängt auch viel zusammen. Und das finde ich immer ganz spannend. Das hört, also habe ich immer mal wieder in den Einzelstunden, dass wenn man einfach mal sagt, lass mal den Ball weg. Und dann die nächste Rückmeldung ist, oh, er hat sich von alleine ins Körbchen gelegt und hat ganz entspannt geschlafen. Also das, finde ich, hängt sehr gut miteinander zusammen, hat man häufig.
Ja, schwieriges Thema auch, aber umso wichtiger, immer wieder darüber aufzuklären und auch so ganz fachlich, sachlich, was so dahinter steht. Nicht nur mit dem drohenden Zeigefinger, sondern einfach, dass man weiß, was passiert da im Hund. Gut, dass wir auch das Thema heute angegangen sind.
Ja, finde ich auch. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.